Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem vierten Vortrag bei B&B, heute mit der Frage, warum hat mein Smartphone eigentlich keinen Bauchnabel? Wichtige Frage werden wir gleich diskutieren, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich euch danken, denn ihr habt mit großem Interesse meinen letzten Vortrag zum Thema Geschlecht aufgerufen und kommentiert, was mir den Mut gibt, tatsächlich noch einmal eine Frage zu vertiefen, die ab und zu bei B&B am Rande vorkommt und auch mitthematisiert wird, aber nie in der Tiefe und Ausführlichkeit, wie sie philosophisch erörtert werden könnte, betrachtet wird. Aber wir haben doch noch nie über Smartphones und Bauchnabel gesprochen, werdet ihr jetzt sagen, ja natürlich. Und für alle, die die Geduld nicht haben, sich jetzt eine Dreiviertelstunde diesem Vortrag zu widmen, möchte ich die Antwort vorwegnehmen. Dieses Smartphone hier, hässliches Teil, hat alle möglichen Kameras und irgendwelche Ladekabelstecker und Buchsen und allen Kram, aber es hat tatsächlich keinen Bauchnabel. Warum nicht? Weil es nicht von einer iPhone-Mama geboren wurde. Es kommt nicht aus einem großen Nest, wo kleine iPhone-Welpen hervorspringen und dann langsam zum neuen Besitzer übergehen, sondern es kommt aus einer Fabrik und ist insofern etwas ganz anderes. Was für eine bekloppte Frage, warum frage ich sowas? Philosophie ist eigentlich der Versuch, das Selbstverständliche fragwürdig erscheinen lassen zu lassen. Das kennen wir über den Begriff des Staunens, griechisch taumatzein, also das Staunen über das Verwunderliche, das ist etwas, was uns zum Philosophieren bringt. Und wenn wir uns mit Selbstverständlichem beschäftigen, ist das ja in der Regel nicht erstaunlich, weil wir das schon kennen. Natürlich hat ein iPhone keinen Bauchnabel. Und insofern muss man durch eine kleine Verfremdung oder Verstörung die Erstaunlichkeit wiederherstellen. Das heißt, wir müssen das Selbstverständliche in ein Fragwürdiges verwandeln und das habe ich probiert mit dieser Frage. Ich möchte im Grunde auch gar nicht groß über Smartphones sprechen, sondern über den Menschen. Darauf werden wir nämlich gleich noch zu sprechen kommen. Was uns allerdings wundert ist oder was mich wundert ist, dass wir die Frage nach dem Bauchnabel des iPhones als komisch oder albern oder naiv erleben. Aber wenn wir Menschen über uns selber sprechen, sind wir völlig unbefangen darin, Begriffe zu verwenden, die eigentlich aus der Technik stammen. Also wir sagen, ich muss mal meinen Akku wieder aufladen oder ich muss mal abschalten. Das sind alles Kategorien aus dem Bereich der Technik, die wir auf uns selber anwenden. Natürlich haben wir keinen Ausschalter. Also die meisten jedenfalls nicht oder wir haben auch keinen Akku. Ja, aber wir verwenden metaphorisch diese Begriffe und verwenden insofern technische Kategorien, um über den Menschen zu sprechen. Ich glaube, es geht aber darum, diese Kategorien ein bisschen zu schärfen. Nicht um Menschen in ihrer Alltagssprache zu korrigieren, wie das Schlaumeier jetzt täten, du hast ja gar keinen Akku oder so, darum geht es mir nicht. Sondern es geht darum, dass ich ein bestimmtes Selbstmissverständnis des Menschen heute in den Blick nehmen möchte, nämlich die Frage, was macht uns eigentlich aus und warum unterscheiden wir uns von der Technik? Denn das menschliche Dasein hat eine ganz andere Würde und eine andere Qualität, die nur dann zum Vorschein kommt, wenn wir uns aus dem Vergleich mit der Technik ein bisschen herauswinden. Das ist ganz entscheidend. Warum ist es entscheidend? Das hat nicht nur eine abseitige philosophische Interessenlage, sondern das ist auch von politischer Bedeutung. Wir sehen momentan eine große Auseinandersetzung in politischen Fragen und Programmen und finden eine Partei besser als die andere und denken, wenn die drankommt, dann ist das alles vorbei oder wenn die andere wieder drankommt, wird es irgendwie besser. Ich glaube, dass wir darauf achten müssen, dass wir die Denkmodelle und das Selbstbild und das Menschenbild, in dem wir uns bewegen, dass wir uns das anschauen. Denn solange die Alternativen, zwischen denen wir wählen, uns alle in demselben Paradigma, in demselben Denkrahmen belassen, können wir kleine und geringfügige Verbesserungen herbeiführen, aber wir können nicht das Große und Ganze, die Frage nach dem guten Leben beantworten, wenn wir die Frage nach dem Menschsein und den Modellen unserer Weltlichkeit gestellt haben. Insofern geht es bei der Frage um das iPhone heute gar nicht um das iPhone, sondern um den Menschen. Und es geht darum, wie wir ihn richtig betrachten, richtig benennen, im Abstand und im Vergleich zur Technik. Damit wir uns da nicht missverstehen, ich möchte tatsächlich nicht Maschinenstürmerei hier heraufbeschwören, dass wir sagen, also bringt alle eure Smartphones auf einen großen Haufen, zündet sie an, schaut euch wieder in die Gesichter und erkennt mit Tränen in den Augen, dass der andere ein fühlendes Wesen ist. Auch das fände ich reizvoll, aber das muss ja gar nicht sein, das werden wir in der Auflösung des Vortrags sehen, sondern es geht darum, dass wir einen richtigen Umgang mit der Technik und mit uns selbst lernen und dafür die Kategorien so langsam erstmal uns erarbeiten. Ich möchte eine Konkretisierung zeigen, warum das technische Selbstbild ein fatales ist. Vielleicht erinnern sich einige daran, wir hatten vor so drei, vier Jahren eine kleine medizinische Krise, die in einer Atemwegserkrankung bestand, die eine große gesellschaftliche Hysterie herbeigeführt hat. Und das Zutrauen in das menschliche Vermögen, mit Krankheiten umzugehen, das uns von der Natur mitgegeben ist, etwa in unserem Immunsystem, wurde relativ gering veranschlagt und die menschliche Fähigkeit, mit den Mitteln der Gentechnik Produkte zum Schutz des Menschen herzustellen, wurde relativ hoch veranschlagt. Nicht von allen, aber doch in der öffentlichen Kommunikation konnte man eine große Überzeugungskraft damit gewinnen, dass man gesagt hat, also ihr seid im Grunde unfähig, eine Krankheit zu bewältigen, ihr braucht eine genetische Impfung. Darin kommt zum Ausdruck ein Misstrauen gegen unser natürliches Menschsein und ein großes Zutrauen in den technischen Zugriff auf unser Selbst. Und das, glaube ich, ist etwas, was hier zur Debatte steht, wenn wir über dieses iPhone sprechen. Wir sprechen also heute über den Menschen in seinem Verhältnis zur Technik und die philosophische Disziplin, die sich damit beschäftigt, heißt Anthropologie. Das ist eine klassische Bildung eines Disziplintitels, wie wir sie auch kennen als Biologie, als Geologie oder als, was gibt's da noch, Psychologie. Und dieser Disziplintitel hat immer zwei Bestandteile. Im ersten Bestandteil wird der Gegenstand benannt, Anthropos, der Mensch. Und im zweiten wird die wissenschaftliche Beschäftigung benannt mit dem Begriff Logos, dem Nachdenken, dem Sprechen über, dem Forschen, dem Thematisieren von Mensch. Und Anthropologie stellt also die Frage nach dem Menschen. Und das Interessante ist, dass wir als Menschen, das unterscheidet uns von allem anderen, gleichzeitig Subjekte und Objekte der Anthropologie sind. Das heißt, die Geologie ist eine Wissenschaft vom Menschen über die Erde. Aber die Erde braucht keine Geologie, um zu wissen, wie schnell sie rotieren muss oder wo ihre Mineralien sich wie verteilen. Das heißt, wir sind selber immer Urheber der Wissenschaft. Und allein in der Anthropologie sind wir nicht nur Urheber von Wissenschaft, sondern wir sind auch Thema von Wissenschaft. Das heißt, der Mensch bekümmert sich um das, was ihn ausmacht. Er muss die Frage nach sich selbst stellen und er muss sie beantworten. Und das, was er dabei herauskommt, bleibt nicht folgenlos. Der Helmut Plessner, ein bekannter Anthropologe, hat mal gesagt, für jede anthropologische Bestimmung müssen wir zahlen. Das heißt, so wie der Mensch sich sieht, so wird er dann auch. Und insofern ist es gut, wenn wir genau hingucken, wie wir uns als Mensch bestimmen, weil wir die Brille unserer Selbstbilder aufsetzen, wenn wir zum Beispiel Kinder erziehen, Politik machen oder Geschichte schreiben. Insofern ist es ganz sinnvoll, dass wir dieses sensible Moment der Selbsterkundung ganz bewusst vollziehen. In der Tradition der Anthropologie, also in der Beschäftigung mit dem Menschen, hat es sich eingebürgert, den Menschen zu definieren. Definieren ist eine Form des Eingrenzens und Abgrenzens, da steckt das Wort Finis drin. Das heißt, es wird etwas Gemeinsames gefunden, eine Klasse von Dingen, denen wir zugehören und der besondere Unterschied des Menschen dann benannt und dieser Unterschied ist dann das Wesen des Menschen. Ich gebe mal ein Beispiel, es gibt eine klassische Bestimmung des Menschen, die sagt, der Mensch ist ein Animal Rationale. Das heißt, er ist ein Wesen wie die Tiere, ein Animal, Sinnenwesen wäre die Übersetzung, mit dem Unterschied, dass er über den Verstand verfügt, insofern ist er ein rationales Sinnenwesen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und insofern gehört die Abgrenzung, der Vergleich und das Suchen von Gemeinsamkeiten mit anderen Geschöpfen immer auch zur Anthropologie dazu, weil wir einerseits einer weltlichen, biologischen Perspektive entstammen. Wir sind Geschöpfe Gottes, könnte man sagen. Aber wir gleichen deshalb auch bestimmten Wesen und wir unterscheiden uns von bestimmten Wesen. Und dieser Vergleich, der ist in der Regel, ich habe es schon angedeutet, immer wieder mit anderen Geschöpfen der Natur durchgeführt worden. Also wir haben uns verglichen mit den Tieren und haben dann rausgekriegt, wir sind die Krone der Schöpfung. Ein sehr missverständlicher Titel, die Krone der Schöpfung, weil man das einerseits als Ermächtigung des Menschen zur Ausbeutung der Natur verstehen kann. Oder man kann sagen, naja, Gott hat uns halt beauftragt, diese Krone aufzusetzen, um an seiner Stelle für Ordnung auf der Erde zu sorgen, aber nicht eine Ordnung, die wir uns selber ausdenken, sondern die Ordnung zu bewahren, die Gott den Dingen eingeschrieben hat. Also insofern ist es mit der Krone der Schöpfung, darf man auch jetzt nicht überinterpretieren, aber es ist ein Beispiel dafür, dass der Mensch sich in Abgrenzung, Gemeinsamkeiten und Unterschieden von den Tieren versteht. Ein Merkmal, was dabei immer wieder zum Vorschein gekommen ist und hervorgehoben wurde, war auch die Fähigkeit des Menschen, Technik zu haben, Werkzeuge zu benutzen, Dinge hervorzubringen, die ihm das Leben erleichtern. Also das ist der Homo Faber, den kennen wir wahrscheinlich von Max Frisch. Ja, das ist die Bestimmung des Menschen als jemand, der im Unterschied zu den Tieren über Werkzeuge, Technik und Geräte verfügt. Und insofern kann man sagen, ja, das ist eine große Auszeichnung, die uns bestimmt, Technik ermächtigt uns, im Umgang mit der Natur, im Umgang mit uns selbst Fortschritt zu machen, uns zu zivilisieren, Dinge zu erfinden, das Leben einfacher zu machen, Humanität herbeizuführen. Ich beschreibe das jetzt gerade mal mit dem ganzen Pathos des Fortschrittsoptimismus, der natürlich ein bisschen schal geworden ist heute. Aber als wesentliche Bestimmung galt immer auch die Fähigkeit des Menschen, Technik zu gebrauchen. Jetzt ist es so, dass dieses Moment der Technik auch schon in der griechischen Mythologie eine Rolle gespielt hat. Und da möchte ich erinnern an Prometheus, der dem Menschen das Feuer gegeben hat und insofern auch eben die Gelegenheit gegeben hat, das Feuer zu zähmen, das Essen zuzubereiten, aber auch mit der Schmiedekunst Werkzeuge zu schaffen. Da ist der Prometheus eigentlich der große Inspirator der Menschlichkeit, jemand, der als mythologische Figur Urheber unseres Menschseins gewesen ist. Und insofern sind wir stolze Kinder des Prometheus, wenn wir Werkzeuge herstellen und mit ihnen die Welt besser oder schlechter machen. Soweit, so gut. Jetzt ist es allerdings so, dass wir als späte Menschen der Moderne oder der Postmoderne ein eher mehrdeutiges Verhältnis zur Technik gewonnen haben. Wir haben festgestellt, dass die Technik zwar viele Segnungen herbeigeführt hat, aber dass sie auch unser Leben anstrengender, schneller, komplizierter und so weiter gemacht hat, sodass wir in die Phase der Technikkritik eingetreten sind. Und ich möchte jetzt in der Denkspur von Günther Anders, ich halte das Buch gerne nochmal hoch, der erste Ehemann von Hannah Arendt und wirklich ganz bedeutender Technikphilosoph, der ein paar Gedanken anstellen möchte über die Antiquiertheit des Menschen. Denn bei Günther Anders schlägt der Stolz des Kindes des Prometheus um in eine Scham, die der Mensch gegenüber seinem eigenen Werk entfaltet. Das möchte ich erklären. Warum spricht er von der Antiquiertheit des Menschen? Es ist tatsächlich so, dass der Mensch im Vergleich zur Technik eine relativ altertümliche Technologie darstellt. Also er hat sein letztes Update, liegt eine ganze Weile zurück. Er funktioniert weitgehend so wie das erste Modell, das vom Band gelaufen ist. Und er ist gewissermaßen noch so eine liebenswerte Figur, die man historisch mitschleppt, so wie ein altes Kofferradio, was irgendwie noch im Schrank steht, was eine gewisse Aura hat, aber letztendlich dem Stand der Technik überhaupt nicht entspricht. Also der Mensch ist eine lästige oder auch attraktive Antiquität, aber er ist nicht state of the art. Er ist nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Er ist eigentlich ein defizitäres Wesen im Vergleich zu dem, was er selbst hervorgebracht hat. Günther Anders benennt diese Einsicht mit dem Begriff der Prometheischen Scham. Es ist die Scham, die der Schöpfer empfindet in Anbetracht seiner eigenen Schöpfung. Das heißt, der Mensch, und das werde ich gleich an einem Beispiel erläutern, fühlt sich selbst minderwertig gegenüber seinen eigenen Objekten. Günther Anders berichtet von einem Besuch, das ist 40er, 50er Jahre mit einem Freund in einem Technikmuseum, und was ihm auffällt, ist, dass da so die tollsten Sachen ausgestellt sind. Ich denke dann immer so, was wie an Raketen, Triebwerke und Rechenmaschinen, Computer und so ein Kram, und dazwischen wandelt jetzt dieser altertümliche Mensch, der immer noch biologisch auf dem Stand der evolutionären Frühzeit steht, wandert umher, und er verschränkt, dieser Freund, mit dem er diese Wanderung durch das Museum macht, verschränkt hinter seinem Rücken seine Arme, so als ob er sich schämen würde. Ich möchte das ein bisschen nachvollziehbar machen, damit das nicht nur so als Episode aus dem Leben von Günther Anders erscheint, und zwar an einem anderen Beispiel. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr ein neues iPhone bekommt oder ein anderes Smartphone. Ich möchte jetzt keine Markennamen nennen, die sind alle gleich murksig, aber egal. Wenn man das auspackt, dann zieht man so eine feine Kunststoffhülle vom Display, und wenn man es das erste Mal berührt, hinterlässt man so einen kleinen Fettfilm auf der Oberfläche und hat das Gefühl, ich verunreinige jetzt mein Gerät, denn das ist so edel, gerade so in so einem Apple Store, die sind ja wie sakrale Orte inszeniert, weiße Tische, Licht, das von nirgendher kommt, da apparieren ja aus dem Nichts die iPhones, und ich selber hinterlasse einen Fettfilm und muss mit Schmerz anerkennen, ich bin aus Fleisch gemacht. Ja, während das Ding wunderbar technisch glitzert und glimmert, bin ich aus Fleisch gemacht, und ich muss mich fast schämen dafür, dass ich es berühre. Da gibt es einen heiligen Gegenstand und ich bin die Verunreinigung. Der französische Philosoph Paul Virilliot, glaube ich, war es, der gesagt hat, wenn die modernen Autos, die ja über so viele tolle Features verfügen, Bewusstsein hätten, würden sie den Fahrer ausspucken als eine Art Verunreinigung ihrer technischen Reinheit. Und da ist ein bisschen was dran. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen nachvollziehen könnt. Ich finde das nicht. Ja, ich finde Menschen toll. Ich würde niemals ein Gerät gegen einen Menschen eintauschen. Mir ist ein unvollkommenes, imperfektes, aus Fleisch gemachtes Wesen, in dessen Augen Tränen warten und in dessen Mund ein Lächeln schlummert, tausendmal lieber als jedes Scheißgerät. Aber dieses Gefühl der, oh, die sind alle ganz toll, die Geräte und ich bin irgendwie minderwertig, ich werde es gleich noch genauer auf den Begriff bringen. Aus diesem Gefühl heraus entwickelt jetzt der Günther Anders diesen Begriff der prometheischen Scham. Wir schämen uns unseres Seins gegenüber den Geräten. Und zwar entwickelt er das als soziale Scham im Hinblick auf erstmal soziale Unterschiede. Also wie der Bauer seine schmutzigen Hände, wenn er dem Fürsten in dem reinen Gewand begegnet, hinter dem Rücken verbirgt, um seine niedere Herkunft und seine niedere Geburt zu verbergen. So verbirgt jetzt der Freund von Günther Anders in dem Museum seine Hände, um seine niedere Geburt eben als Mensch zu verbergen. Denn jetzt kommen wir auf die philosophischen Begriffe, die das ein bisschen fassen. Denn es gibt einen wesentlichen Unterschied, und jetzt dann sind wir auch wieder beim Bauchnabel, zwischen mir und dem Smartphone. Ich bin geboren, das Smartphone ist gemacht. Lateinisch gesprochen ist das Smartphone ein Faktum esse, ein gemachtes. Ich bin ein Natum esse, Natalität. Diese ganzen Begriffe werden jetzt hier angespielt. Ich bin also, und ich bin, wir sind beides Seiende, also das Esse, das kommt uns beiden zu, aber ihr merkt jetzt, der Vergleich wird jetzt nicht mehr zum Tier gezogen, da schneiden wir super ab, ne? Intelligenz und so weiter, aber im Vergleich zu den Maschinen schneiden wir relativ schlecht ab, weil wir eben ein Natum-Esse sind und kein Faktum-Esse. Ich möchte diese Elemente des Geborenseins und des Gemachtseins jetzt in einem Vergleich durchführen und bitte nicht früh abschalten oder böse sein. Ich mache mich stark fürs Geborensein. Ich widme diesen Vortrag allen Hebammen, die dieses wunderbare Phänomen der Geburt immer wieder auch begleiten dürfen, weil es ist was anderes, als wenn ein Wesen geboren wird, als wenn ein Smartphone aus der Fabrik rollt. Aber trotzdem führe ich den Vergleich jetzt erst nochmal durch. Was bedeutet es, ein Faktum-Esse zu sein und was bedeutet es, ein Natum-Esse zu sein? Ich würde gerne mit dem Faktum-Esse mal beginnen, denn das heißt, es ist ein Produkt der Technik. Ich habe vier Vergleichshinsichten, die ich jetzt anführen möchte, um den Unterschied deutlich zu machen, und ich werde ihn jetzt ganz, ganz bewusst provokativ gegen den Menschen wenden, um ihn dann am Ende wieder stark zu machen. Es gibt in der griechischen oder lateinischen Philosophie vier Hinsichten, unter denen man das menschliche Herstellen betrachtet. Das sind die vier Causae. Die erste Causa bezieht sich auf, oder das, die Ursache oder den Grund für die Existenz bezieht sich auf das Material. Alles, was ist, ist aus einem Material gemacht. Das gilt für das Smartphone wie für mich. Ja, wir sind beide aus Materialien gemacht. Die zweite Perspektive ist die Causa formalis. Alles, was existiert und hergestellt wird oder entsteht, nimmt eine bestimmte Form ein. Ne? Auch klar. Dritter Punkt, Causa efficiens. Alles, was existiert, ist bewirkt worden in seinem Sein, hat einen Grund, warum es diese Form angenommen hat. Und der vierte Punkt, ich werde das gleich ausführen, ist die Causa finalis. Das gilt für die Werkdinge jetzt insbesondere. Alles, was hergestellt wird, wird zu einem bestimmten Zweck, mit einer Bewandtnis, in einem Verwendungszusammenhang hergestellt. Und wenn wir uns jetzt mal ein Gerät angucken, ich nehme jetzt mal der Einfachheit halber ein Messer zum Beispiel oder eine Silberschale, dann kann man erstmal sagen, ja, was macht denn der Handwerker? Er sammelt sich erstmal die Materialien zusammen. Er nimmt das Metall, er schmiedet die Klinge, er fertigt einen Griff an oder er sucht sich die Materialien, die er braucht, und er sucht sich die aus. Das hängt damit zusammen, was er damit vorhat. Wenn er das für einen rituellen Zusammenhang oder für einen Adligen will, dann nimmt er wertvolle Materialien. Wenn er möchte, dass es sich ganz viele Menschen leisten können, nimmt er preiswerte, aber haltbare Materialien. Also das Material beruht auf einer Wahl. Das zweite ist die Form. Auch die wird gewählt, denn das Material hat nicht von sich aus die Form, sondern es muss in diese Form gebracht werden. Und diese Form entspringt einer Idee. Ich forme ein Stück Holz in Form eines Stuhles. Ich bringe das Holz in Form des Tisches, in Form des Messergriffes. Das gilt für das Werken. Und jetzt habe ich ja schon genannt, dass der Werkstoff zunächst einmal ungeformt oder anders geformt ist. Und damit er in die Form kommt, muss ich Techniken beherrschen. Ich muss mich darauf verstehen, es in die Form zu bringen. Ich muss also es heiß machen. Ich muss es mit dem Schmiedehammer bearbeiten. Ich muss es schleifen, das Messer. Ich muss es formen. Das heißt, hier ist ein Werkwissen, ein herstellendes Wissen seitens des Handwerkers erforderlich, um das Ganze in die endgültige Form zu bringen. Das kann auch der Ingenieur sein. Und schließlich hat jedes Ding eine Bestimmung im menschlichen Lebenszusammenhang. Das heißt, das Brotmesser ist dazu da, Menschen satt zu machen, beim Mahl auf dem Tisch zu liegen, und es hat eine bestimmte Form, die diesem Zweck auch entspricht. Also ein Brotmesser unterscheidet sich etwa von einem Skalpell in Form und Verwendungszweck, ja, und oder auch in Form von einem Bajonett. Das ist was ganz anderes, weil es einen anderen Zweck hat. Das ist ganz interessant. Das heißt, den Dingen ist jeweils schon ein Zweck eingeschrieben durch den Handwerker und den Herstellungsprozess. Es wird ein Material ausgewählt, es wird ein Formungsprozess vollzogen, und es ist so, dass dann hinterher das Werkstück die Werkstatt verlässt und auf eigenen Beinen steht und verwendet werden kann in einem neuen Zusammenhang. Wenn ich das jetzt als Prinzipien des Faktum esse beschreiben möchte, drängt sich ja der Vergleich aus, wie ist es denn mit dem Menschen? Aus welchem Material sind Menschen gemacht? Steht da am Anfang Entscheidung, also wir hätten gerne ein Baby aus Titan. Nein, ich hätte gerne eins aus Gold. Das heißt also, wenn bei einem Geschöpf, das von durch Geburt auf die Welt kommt, gibt es keine Entscheidung im Hinblick auf das Material. Sondern das Material ist immer das Natürliche. Das ist ein Wachstumsprozess, wo es keine Entscheidung gibt. Auch bei der Form. Das mag positiv oder negativ sein, aber meistens ähneln Kinder ihren Eltern. Und der Wunsch nach Wiedererkennen, aber auch der Wunsch nach Überwindung von eigenen Makeln, kann man dem Schicksal anvertrauen. Aber zumindest, wenn man es rein als menschlichen Prozess betrachtet, als biologischen Prozess, ist es eine Mischung aus Zufall und Abstammung, die der Form des Menschen dann entspricht. Das heißt, die Hautfarbe, die Größe, die Augenfarbe und vieles andere ist dann doch auch biologisch determiniert. Das heißt, das Material und die Form ist unserem Willen und unserem Zugriff entzogen. Und es gibt auch keinen Werkmeister, der das Ganze dann fabriziert. Also es sind da kleine Hänselmännchen im Mutterleib, die dann das Kind zusammenbasteln und zusammenfügen, sondern es sind Prozesse, die als Wachstumsprozesse eine Reifezeit haben. Die können nicht beschleunigt werden, die können nicht abgekürzt, die können auch nicht optimiert werden oder effizienter gestaltet werden. Also das sind alles Selbstverständlichkeiten. Ich führe das ganz bewusst aber mal aus, um zu zeigen, wie unterschiedlich kategorial jetzt Mensch und Maschine zu betrachten sind. Also auch da ist eine Weile der Natur, und vielleicht auch was Schönes, um das mal zu betonen. Das muss auch nicht zustande gebracht werden. Das ist ein Geschenk. Das Entstehen des Lebens und das Heranwachsen des Kindes im Mutterleib gelingt unabhängig vom Dazutun der Eltern. Also die müssen da nicht sitzen und sagen, ja komm, wachsen, 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 so mit Energie, sondern das geschieht, das wird uns von der Natur gewissermaßen mitgegeben. Und schließlich auch noch der vierte Punkt, die Causa Finalis, das ist das Verrückte. Wir werden nicht für einen bestimmten Zweck hergestellt. Wir sind nicht irgendwie mit einer bestimmten Bestimmung schon auf der Welt und vollführen die, sondern wir sind erstmal frei, selber Zwecke zu setzen, Ziele zu finden, ein Leben zu entwerfen. Das ist das Brotmesser nicht, das kann auch nicht sagen, oh, ich werde mal Skalpell, wenn ich groß bin, oder Bajonett. Nein, das geht alles nicht. Das heißt, wir haben jetzt hier anhand dieser vier Vergleichshinsichten aus einem relativ naiven Vergleich, iPhone und Bauchnabel, eine kategoriale Bestimmung vom Faktum esse, von etwas, was gemacht ist, und von einem etwas Wesen, das geboren ist, einem Natum esse, dem Mensch. Jetzt hatten wir mit dem Begriff der prometheischen Scham ja auch noch den Aspekt einer Wertung, nämlich einer Minderwertigkeit des Geborenen gegenüber dem Gemachten, und das möchte ich jetzt gerne nochmal provokativ durchführen, warum das ja Anlass zu Minderwertigkeitskomplexen bilden könnte, denn es spricht ja auch vieles dafür, geboren zu sein, schön zu finden. Ich finde das schön, ich finde das toll. Aber es ist natürlich so, Menschen sind in ihrer Haltbarkeit, in ihrer Leistungsfähigkeit, in ihrer Lebensdauer, in ihrer, ich habe hier ganz viele Begriffe, Geschwindigkeit und ihrer Kraft, ja doch tatsächlich limitiert. Also wir können im Rahmen von Training, können wir das eine oder andere verbessern, aber zum Beispiel jetzt, wenn wir den Menschen großer Hitze aussetzen, zum Beispiel verbrutzelt er ist nicht relativ, ist nicht frostbeständig, also wenn der aus Metall wäre und aus anderen Substanzen, dann wäre doch wesentlich haltbarer. Auch die Form ist nicht immer optimal. Wir neigen dazu, uns aus kosmetisch-ästhetischen Gründen mit uns unzufrieden zu zeigen. Aber auch manche finden sich zu klein, zu groß, finden manchmal auch die Fettverteilung am Körper etwas unvorteilhaft. Also fragt mich mal. Sodass man sagt, ja, das hätte ich gerne ein bisschen anders. Ich würde das gerne ein bisschen anders haben. Oder schließlich jetzt auch nochmal die Wirkmöglichkeiten, dass man sagen kann, ich würde ja gerne meinem Kind jetzt die und das Geschlecht geben oder die und die Form. Da gibt es den Wunsch und auch das Fehlen einer Bestimmung. wird von vielen Menschen als Belastung erlebt. Also die würden gerne wissen, was soll ich tun, was fange ich mit meinem Leben an, welchen Sinn hat der? Ach, wäre ich doch wie ein Brotmesser, das den ganzen Tag Brot schneidet, sodass man sagen kann, also hier haben wir 4 Punkte, die gegen den Menschen sprechen oder ihn zumindest motivieren könnten, Scham zu empfinden im Hinblick auf sein Geborensein. Das muss man nicht so sehen, aber das wird bei Günther Anders jedenfalls zum Argument genommen, den Menschen als Antiquität zu betrachten. Bevor ich das Ganze jetzt in ein Positives wende, möchte ich erstmal diese Verführungen, die daraus resultieren, kurz benennen, denn es gibt natürlich Ansätze, den Menschen zu optimieren. Es gibt den Wunsch, sein Äußeres durch plastische Chirurgie anzupassen, sich zu manipulieren über verschiedene Implantate oder chemische Substanzen, seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Das heißt, der Wunsch, das Geborene nur als einen Vorschlag zu betrachten, den man dann selber korrigiert mit den Mitteln des Machens, der ist natürlich sehr verführerisch, je weiter die Technik heranwächst. Ich habe mich kürzlich noch mit Michael Jackson darüber unterhalten. Der hat ja seine biologische Natur, sein Geborensein auch nur als einen Vorschlag verstanden und danach einiges versucht daran zu reparieren. Mit mehr oder weniger großem Erfolg. Ob es ihn glücklich gemacht hat, das wissen wir nicht. Aber wir merken, dass diese Verführung zuzugreifen groß ist. Aber auch die Gefahr, wie der Zauberlehrling dabei irgendwas zu entfesseln, was man nicht mehr in den Griff bekommt, genauso groß ist. Ihr merkt also, dass da ein Druck auf den Menschen entsteht, sein eigenes Defizit im Vergleich zu den Maschinen zu überwinden. Darüber werde ich gleich auch noch sprechen. Jetzt kommt noch eine Zwischenpassage, nämlich ich möchte nochmal gucken, inwiefern uns die moderne Technik genau diese Illusion ermöglicht, zu glauben, dass wir so, wie wir mit der Natur und den Dingen umgehen, auch mit uns selber umgehen können. Und möchte mal kurz fragen, was ist eigentlich die moderne Technik? Es gibt die griechische Technä, das ist das, was der Handwerker macht, und das ist noch was ganz Harmloses. Denn das Entscheidende an der modernen Technik ist, jetzt kommt ein Kunstwort, bitte keinen Schreck kriegen, ist die Entteleologisierung der Natur. Die Entteleologisierung der Natur. Habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört, aber wenn ich es euch gleich erkläre, wird es ganz schnell plausibel. Entteleologisierung, da steckt das Wort Telos drin, das kennen wir aus Television, das heißt fern oder auch Telos ist das Ziel. Der Gedanke war ursprünglich, dass alles, was existiert, einem Ziel entgegenstrebt. Also Gott hat den Geschöpfen nicht nur eine Gestalt gegeben, sondern auch eine bestimmte Aufgabe in der Welt. Und dieser Aufgabe streben die Dinge entgegen. So die kleine Nuss, die in den Boden geworfen wird, wird dann zum Keim und wächst heran und weiß genau, ich werde mal irgendwann ein Nussbaum. Das heißt, alles strebt einem Ziel entgegen. Und das war sehr, sehr lange maßgeblich in der Betrachtung der Natur. Jetzt ist es so, dass damit ja auch eine bestimmte Vorstellung von Ordnung verbunden ist, die mit der Moderne und der Naturwissenschaft dann zusammengebrochen ist. Man hat gesagt, die Dinge streben nicht selbst nach einem Ziel, sondern sie werden angetrieben durch Ursachen. Das nicht der Begriff der Zielstrebigkeit war entscheidend, sondern der Begriff der Kausalität. Alles, was passiert, ist durch Ursachen verursacht. Und die moderne Naturwissenschaft ist in der Lage, diese Ursachen zu ermitteln und kann jedes Ereignis, was passiert, als Folge von Ursachen beschreiben. Ich gebe mal ein Beispiel. Teleologisch betrachtet hat die Giraffe einen langen Hals, damit sie an die Früchte kommt, die hoch am Baum hängen. Ne? Da ist in diesem, damit ist das Telos, eine Zielrichtung angegeben. Die moderne Naturwissenschaft würde sagen, naja, die Giraffen haben lange Halse, weil alle kurzhalsigen Giraffen ausgestorben sind. Und da haben wir den Begriff des Weil. Das heißt, die Ursache ist eine Bedingung in der Natur und es gibt keinen göttlichen Plan. Gott hat der Giraffe einen langen Hals gegeben, sondern es gibt Naturgesetze, die wirken ursächlich dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. Hoffe, dass das jetzt ein bisschen deutlich geworden ist. Jedenfalls ist damit ganz viel eröffnet. In dem Moment, wo ich weiß, es gibt Ursachen, die Wirkungen nach sich ziehen oder die Folgen nach sich ziehen, kann ich diese Ursache-Wirkungsrelation koppeln mit der Zweck-Mittel-Relation. Wie hängt das zusammen? Ich kann selber Verursacher von Prozessen sein. Ich kann sagen, ich möchte etwas bewirken in der Natur. Ich kenne die Ursachen, die ich verursachen muss, damit diese Wirkung eintritt. Und insofern kann ich mit meinen eigenen technischen Mitteln die Geschicke der Natur so verwandeln, dass ich Einfluss nehme auf das, was ich verursache und damit eine Richtung, dem Ganzen eine Richtung geben, die meinen Zwecken entspricht. Also das heißt, ich kann mich zum Herrscher der Natur aufzwingen Und das ist der große Gewinn der Naturwissenschaften, dass wir Dinge verstehen, wie sie verursacht sind, dass wir selber Verursacher sein können und damit die Welt gestalten können und damit auch Geschichte in Richtung Fortschritt lenken können, weil wir dann Zugriff haben auf das, was jeweils verursacht wird. Das Problem ist zweierlei daran. Zum einen entzaubern wir damit die Welt. Das heißt, wir sehen immer nur auf die Naturgesetze, die im Hintergrund stehen und nicht mehr auf das, was da an göttlicher Schöpfung oder an elementarem Leben sich zeigt, sondern wir gucken auf Gesetze und Prinzipien und wir ignorieren die Eigenstrebungen der Natur. Denn diese Natur, die hat Eigenstrebungen. Das wusste schon Aristoteles. Das ist auch ein herrliches Beispiel. Wer Kinder hat oder Kind war, weiß das. Wenn wir zum Beispiel ein Holzbett, ja, einen Bettpfosten nehmen und den stecken diesen Bettpfosten in die Erde, dann wächst daraus kein neues Bett, wie man vielleicht erwarten könnte, sondern möglicherweise, wenn es sich um eine Weide handelt oder um einen anderen Stock, dann wächst daraus wieder ein Baum. Das heißt, die Eigenstrebungen der Natur, die müssen gebrochen werden, damit die Dinge unsere Form annehmen und sie haben eine eigene Tendenz, aber sie können sich halt nicht wehren, wenn wir ihnen Dinge einschreiben. Was wir daraus jetzt lernen, alles in der Natur strebt nach bestimmten Zielen, nach einer alten Vorstellung. Die moderne Naturwissenschaft leugnet dieses Streben, sondern sagt, das ist verursacht durch Kausalität. Der Blick auf die Natur wird sehr mechanisch, sehr materialistisch und der Mensch wird ermächtigt, mittels Technik Herrschaft über die Natur zu gewinnen. Und das ist auch nicht verkehrt. Es gibt große Errungenschaften im Bereich der Zivilisationen, die darauf beruhen, dass wir diese Natur entschlüsselt haben und wirksam damit umgehen, was sie uns ermöglicht. Es ist aber so, dass die Natur dadurch nicht nur schön wird, sondern auch ein relativ hässliches Antlitz bekommt und dass wir eine Neigung haben, auch selbst auf uns zuzugreifen, als wären wir Objekte der Natur. Denn das ist das Perverse, nämlich dass wir jetzt auch dem Menschen nichts mehr zutrauen, denn der muss ja auch irgendwie sich Ziele setzen und Zwecke finden, sondern dass wir sagen, wir können den beliebig formen. Und das ist jetzt die Lösung, die Günther Anders so kritisiert. Er sagt, wenn wir uns als Natriumesse minderwertig fühlen gegenüber den Maschinen, liegt das Mittel doch längst bereit, lass uns doch so tun, als wären wir eine Maschine unter Maschinen. Lass uns doch den Menschen formen. Die Begriffe, die er dazu wählt, sind Human Engineering und Social Engineering. Human Engineering heißt, wie ein Ingenieur einem Naturstoff seine Zwecke einschreibt und ihn gewissermaßen in die Funktionszusammenhänge einbindet, kann auch der Mensch geformt werden. Intellektuell, körperlich, psychisch, alles Mögliche wird jetzt zum Spielball der Formung des technischen Zugriffs. Und auch die Gesellschaft als ein menschliches Gebilde kann mittels Social Engineering geformt werden. Ich nenne da jetzt mal ein paar konkrete Beispiele. Das ist nämlich gar nicht so harmlos. Social Engineering heißt zum Beispiel, dass man die genetische Qualität der Menschheit verbessert. Das ist ein Projekt des 20. Jahrhunderts, das formuliert wurde von globalen Akteuren, die darin eine Lösung sahen, nämlich etwa Menschen zu züchten, indem man sozusagen genetische Merkmale, die besonders erfolgsversprechend sind, zu Paarungen führt und genetische Merkmale, die wir als minderwertig erachten, also Menschen, die von Krankheiten geprägt sind, aussortiert aus dem Fortpflanzungsprozess. Das heißt, hier wird auf dem Wege der Züchtung eine biologische Entscheidung, also vielleicht nochmal Natriumesse. Unsere Eltern haben ja nicht gesagt, lass uns mal ein Kind machen, sondern sie waren möglicherweise verliebt. Sie haben Lust empfunden. Sie haben sich einem Taumel hingegeben. Da waren kein Anwalt, kein Ingenieur, kein Biologe und kein Arzt im Raum, als wir gezeugt wurden, sondern das war einfach ein natürlicher Prozess. Und wenn wir jetzt sagen, na, lass uns das doch optimieren, dann kontrollieren wir doch vorher lieber mal die genetische Qualität der Fortpflanzungsanwärter. Gucken mal, was wir da machen können. Entweder durch die Aussortierung von nicht so erfolgreichen Subjekten oder möglicherweise auch durch die Kontrolle des Erbgutes im Sinne von Genmanipulation. Das heißt also, Eugenik wäre der Versuch, den biologischen Prozess des Natriumesse zu verwandeln in einen technischen Prozess des Faktumesse. Der Mensch wird in ein Objekt und zum Projekt seiner selbst, ein Produkt und Projekt seiner selbst verwandelt. Also das heißt, die Verlockung, uns zu verwandeln, kann sich zeigen als Kontrolle unserer biologischen Existenz. Sie kann auch dazu führen, dass wir im Social Engineering nicht so ganz beliebte Subjekte aussortieren. Das war bei den Nationalsozialisten, dass das bitterböse verbrecherische Projekt, also Menschen, die politisch unzuverlässig galten oder in ihrer geschlechtlichen Orientierung nicht erwünscht waren oder auch in ihrer körperlichen Beeinträchtigung zu Lasten der Gemeinschaft gingen, auch die wurden durch Euthanasieprogramme aus der Welt geschaffen. Also das wäre ein Vorgang der technischen Kontrolle der genetischen Qualität der Menschheit, die vom Paradigma des Geborenwerdens in das Paradigma des Machens übergehen. Der ganze Antinatalismus, der Transhumanismus bewegt sich gewissermaßen schon in dieser Spur. Social Engineering kann aber auch den Charakter von Propaganda haben, dass man sagt, ja, wir haben da jetzt zwar eine genetisch taugliche Population, aber die ist halt psychisch nicht ganz funktional, weil sie immer wieder doofe Fragen stellt, weil sie staunen will, weil sie die Erkenntnis fordert, weil sie den Staat delegitimiert. Wie wäre es, wenn wir ein bisschen unterstützend eingreifen, indem wir kuratiertes Denken ermöglichen? Und auch das sind Techniken der Bevölkerungsmanipulation, die aus dem geborenen Menschen, so wie er ist, ein Fabrikat von technischem Zugriff macht. Also, ihr merkt, die Verlockung ist groß, die Möglichkeiten, damit was zu erreichen, sind auch gewaltig. Aber, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, damit wird natürlich Zugriff genommen auf etwas, was sich im ethischen Sinne verbietet. Denn es gibt etwas, was in uns schlummert, und das ist bei allem Geborensein und der biologischen Minderwertigkeit gegenüber der Geräte eine große Würde. Es ist die Dignität des Wesens, des Menschen als Imperfektes, aber doch zumindest als Subjekt, als Person, als Individuum in aller Schwachheit ausgestattet zu sein mit Freiheit, sich selbst bestimmen zu dürfen. Was da passiert, widerstrebt dem kategorischen Imperativ, den Kant formuliert hat in drei Formulierungen. Er hat ja, ihr kennt wahrscheinlich vor allem diese erste, dass die Maxime meines Willens zum Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung dienen soll. Aber es gibt noch eine andere Formulierung, die sagt, dass wir niemals den anderen als bloßes Mittel behandeln dürfen, sondern immer als Zweck seiner selbst. Das ist sehr abstrakt formuliert. Was heißt, jemand als Mittel zu behandeln und was heißt, ihn als Zweck zu behandeln? Als Mittel zu behandeln heißt, ich kann dich brauchen und missbrauche dich für meine Zwecke, indem ich dir etwas zumute, ohne deine Einstimmung zu akzeptieren, indem ich dich einfach forme zu etwas, was meinem Willen entspricht. Das wäre Instrumentalisierung, Vergegenständlichung, Missbrauch von Menschen. Wir können uns fragen, ob in den letzten Jahrzehnten das nicht auch ganz maßgeblich war als Machtstrategie, nämlich diesen Menschen die Würde zu nehmen, ein Subjekt zu sein und ihn als Mittel zum Zweck von Machterweiterung oder ökonomischen Zielen zu machen. Jemanden als Zweck zu behandeln heißt zu sagen, du darfst dich selbst bestimmen. Ich stelle nicht mit dir irgendwas an, sondern wenn wir etwas gemeinsam tun, dann bedarf das deiner Zustimmung. Wage dich deines eigenen Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Ne? Und insofern ist diese Selbstzweckhaftigkeit das Anerkennen, dass ich niemanden missbrauchen darf als ein Mittel zum Zweck, dass ich niemanden manipulieren kann, dass der technische Zugriff immer gegen die Würde des Menschen geht. Jetzt dürfen wir uns, ganz wichtiger Punkt, es gibt Situationen, wo das erforderlich ist. Also wenn ich mich zum Beispiel auf einen OP-Tisch lege und ich vertraue dem Arzt mich an, dann behandelt der mich auch mit technischen Mitteln. Und ich möchte, dass er das tut, aber das geschieht mit meinem Einverständnis. Ich weiß, was er tut. Ich werde nicht gegen mein Wissen manipuliert. Ich werde nicht durch Propaganda infiltriert, sondern das geschieht mit meiner Einstimmung und ich nehme es in Kauf. Und mal ganz ehrlich, die meisten medizinischen Behandlungen, die so stattfinden, die sind notwendig und wir erkennen an, dass es erforderlich war. Und zugleich haben sie immer auch etwas Traumatisierendes. Wir haben immer das Gefühl, dass uns da Gewalt angetan ist. Oh, hier fliegt eine Fliege rum? Nee, eine Fluse. Denn, und das ist das Entscheidende, jeder Form des technischen Zugriffs hat eine Neigung zu Gewalt. Das ist ein Punkt, den Hannah Arendt betont in ihrem Buch Macht und Gewalt. Denn die Eigenstrebungen des Dinges, die müssen gebrochen werden. Das heißt, kein Baum hat den Plan, zum Tisch zu werden. Ich habe ja gerade von der kleinen Nuss erzählt, die möchte Nussbaum werden, aber sie möchte nicht Nussbaum-Tisch werden. Das heißt, sie strebt danach, die Form anzunehmen, die sie selbst hat. Und wenn ich ihr meine Zwecke einschreibe, dann muss ich das mit den Werkzeugen tun. Das hat was Gewaltsames. Das heißt, ich brauche das taugliche Material, aber ich bringe es in eine Form, die es von sich aus niemals eingenommen hätte. Das ist bei den Dingen schon ein interessantes Thema. Auch da kann man fragen, ob Gewalt gegen Dinge nicht auch etwas Zerstörerisches hat, aber ich glaube, wir tun das und wir tun es vielleicht auch guten Gewissens. Wenn es aber gegen den Menschen geht, der nicht nur ein Wesen der Natur ist, sondern auch ein Wesen der Freiheit, dann hat es immer den Modus der Vergewaltigung. Und selbst eine Vergewaltigung zum Guten ist eine Vergewaltigung. eine Regierung, die sagt, ja, wir schützen euch vor großen Gefahren, indem wir euch manipulieren und die Freiheitsrechte nehmen. Selbst wenn da was dran sein sollte, es wäre eine Form der Vergewaltigung im Modus der Wohltat, aber es bleibt und ist eine Vergewaltigung. Und insofern ist diese technische Kategorie, wenn sie auf den Menschen anzuwenden ist, und das bin ich eigentlich auch schon relativ weit hier in meinem Vortrag, immer eine problematische Kategorie, insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich, gerade im Bereich der Politik. Hannah Arendt würde sagen, das fällt in den Bereich der Gewalt, das fällt nicht in den Bereich der Herrschaft durch Macht, denn die Macht ist das einvernehmliche Handeln der vielen. Ja, da sind die Menschen als Subjekte, als Personen erwünscht und dürfen beipflichten oder sich einbringen. Wenn ich eine homogene Masse als Walvieh mir heranzüchte durch entweder Genetik als Rasse, wie die Nazis das gemacht haben, was ich kategorisch ablehne, oder als Wahlvolk durch Manipulation, ist es eine Verkennung der menschlichen Würde und eine Zerstörung seiner Dignität. Also insofern ist die Verwendung dieser Kategorie problematisch im politischen, im pädagogischen, im kommunikativen Bereich. Und wir werden uns fragen müssen, ob wir dieses Paradigma nicht insgesamt verlassen müssen, um, wenn wir eine glücklichere Welt für uns alle, ein gedeihliches Gemeinwesen uns wünschen. Jetzt habe ich noch zwei offene Fragen, denn das Problem, was sich nämlich jetzt stellt, ist, was machen wir denn mit der Gewalt im Hinblick auf die Natur? Haben da bestimmte ökologische Positionen nicht auch recht, dass wir die Natur nicht dadurch besser machen, dass wir unsere Zwecke nach Belieben einschreiben, sondern dass wir uns selber die natürlichen Grundlagen unserer Existenz entziehen? Also ich bin für Naturschutz, auch wenn ich manchmal mit dem CO2-Thema Schwierigkeiten habe. Und bedeutet das, dass die Technik denn jetzt insgesamt überflüssig ist, dass wir sie ablehnen müssen? Müssen wir doch Maschinensturm machen? Denn es gibt eine Art Konkurrenzkampf. Ich habe es gesagt, wir fühlen uns minderwertig und fühlen uns gezwungen, den Bedürfnissen der Technik zu entsprechen. Also können wir auch Technik haben? Vielleicht ist das die bessere Frage, ohne dabei selber in diese prometheische Scham zu geraten und uns als minderwertig zu empfinden. Und ich glaube, ja, es geht um unser Verhältnis zur Technik. Und da möchte ich jetzt zwei Begriffe von Günther Anders heranführen, die das deutlich machen, wie es sich unterscheidet. Das eine ist das Dasein der Technik. Es gibt die Technik. Und das ist erstmal überhaupt nicht problematisch. Problematisch wird es, wenn wir von der Technisierung des Daseins sprechen. Das heißt, wenn unser ganzes Leben Maschinenform annimmt. Das heißt, wenn wir uns selber unter den Konkurrenzdruck der Maschine setzen und selber nur noch kleine Räder in der Maschine sind. Zu diesem letzten Punkt, dem Vergleich von Dasein der Technik und Technisierung des Daseins, möchte ich mit zwei historischen Figuren ein bisschen belegen, wie Günther Anders diese Modelle denkt und warum die politisch und menschheitlich so problematisch sind. Er hat gewissermaßen ein ungleiches Zwillingspaar herausgefunden und mit öffentlichen Briefen zur Rede gestellt. Das ist einmal der Claude Itali, das ist ein Hiroshima-Pilot, der ein Aufklärungsflugzeug geflogen hat, bevor die Bombe gefallen ist. Und Klaus Eichmann, den Sohn von Adolf Eichmann, dem Bürokraten des Holocaust. Und diese beiden Figuren, Adolf Eichmann und Claude Itali, sind für Günther Anders Ausdruck der Technisierung des Daseins. Das waren nämlich beides keine, jetzt im Sinne des verbrecherischen, bösen Menschen. Hannah Arendt spricht von der Banalität des Bösen. Also der Bürokrat des Holocaust hat ein großes Verbrechen begangen, ohne sich dabei die Finger schmutzig zu machen. Er ist der berühmte Schreibtisch, steht da. Er hat einfach funktioniert in einer großen Maschine, wo jeder wie ein kleines Rad funktioniert hat. Und das Funktionieren der großen Maschine hat ein gewaltiges Verbrechen erzeugt, ohne dass der Einzelne sich dabei groß schuldig fühlen müsste. Das hat Günther Anders so wunderbar formuliert, wenn man irgendwie einen Haufen Dreck auf 50 Millionen Seelen verteilt, wird dadurch Sauberkeit. Also das heißt, wenn man die Einzelnen aus der Verantwortung nimmt, indem man sie sagt, na, du warst ja nur Befehlsempfänger oder jemand, der irgendwie funktioniert hat, dann entsteht dadurch ja kein Gewissenskonflikt, keine Schuld. Und das hat natürlich, wenn die Welt als Maschine funktioniert, sind die Ausmaße ihrer Verbrechen und ihrer Taten monströs, gigantisch. Und die Möglichkeit des Einzelnen daran, was zu ändern, minimal. Es entsteht ein Gefühl von Ohnmacht und des Getriebenseins. Und insofern funktioniert die Technisierung des Daseins als eine Art Enteignung des Einzelnen im Hinblick auf die Verantwortung seiner Taten, bei gleichzeitiger Belastung aller Menschen durch das bloße Mittun in dieser Familie, in dieser Maschine, dann zu Schuldigen an Menschheitsverbrechen zu werden. Diese Gefahr sieht Günther Anders da tatsächlich. warum erwähne ich nicht nur den Klaus Eichmann und den Adolf Eichmann, übrigens ein schöner Satz von Günther Anders, der übrigens selbst Jude war, in Auschwitz gab es keine Täter, sondern nur Arbeiter. Zum Modell des Täters gehört ein persönliches Motiv, gehört das dazu, dass ich aus Leidenschaft oder Begierde oder Hass jemanden umbringe. Wenn ich als Arbeiter da bin, dann ist es egal, ob ich in einer Fabrik Brotmesser herstelle, Waffenmunition oder Leichen. Das heißt, diese Indifferenz des Maschinenhaften nimmt uns dieses Element der persönlichen Involviertheit heraus und erzeugt einen unendlichen Zynismus. Claude Etherly ist ein Gegenbeispiel, weil er als Held gefeiert wurde, als er als Hiroshima-Pilot nach Hause kam und dann aber nicht klar kam mit seiner Schuld. Er hat sich nicht damit zufrieden gegeben, dass er sagen konnte, ich habe nur Befehle befolgt, sondern obwohl er eigentlich nur gesagt hat, hör mal, das Wetter ist okay, ihr könnt die Bombe werfen, die wird nicht nass, hat er sich schuldig gefühlt, hat die Schreie der Opfer gehört und hat gesagt, ich muss mich irgendwie dazu bekennen. Er hat also, obwohl er jede Ausrede gehabt hätte, obwohl er auf der Seite der Sieger stand, eben diese Option nicht gewählt, sondern hat das menschliche Gewissen in sich selbst schlagen gespürt und hat daraufhin auch einen Briefwechsel mit Günther Anders begonnen, in dem die beiden sich überlegt haben, wie man eigentlich so ein zweites Hiroshima unmöglich machen kann, während der Brief an Klaus Eichmann unbeantwortet blieb. Aber den Briefwechsel, wer den lesen möchte, das ist einmal Off Limits für das Gewissen von Günther Anders und das zweite ist Wir Eichmann-Söhne, wo Günther Anders einfach diese Eichmann-Figur als Schlüsselfigur des 20. und vielleicht auch des 21. Jahrhunderts aufführt. Was wir also sehen, ist, dass dieser Maschinenvergleich nicht nur individuell mich unter Druck setzt, mich zu optimieren, sondern auch in Sozialverbünden eine Form menschlicher Gemeinschaft erzeugt, in der die Katastrophe permanent manifest oder latent wartet und zugleich der Einzelne in der Möglichkeit, auf sie Einfluss zu nehmen, außer Kraft und außer Geltung gesetzt wird. Und insofern ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir darauf achten, dass wir uns nicht zu Funktionären einer technischen Weltmaschine machen, sondern zu Urhebern einer menschlichen Geschichte, die eben gerade nicht die Serienprodukte der Maschinenteile, sondern die Verwandtschaft der Menschheitsfamilie zum Ausgangspunkt unseres Seins macht. Und jetzt möchte ich das Geborensein nochmal ganz stark machen. Es gibt kaum was Rührenderes als den Moment der Geburt. Ich erinnere mich an die Geburtserlebnisse, als meine Kinder zur Welt gekommen sind, in tragischer und in wunderschöner Art und Weise. Ich weiß noch, wie ich geweint habe vor Glück und wie ich den größten Respekt vor diesem Wunder der Geburt empfunden habe, das durch kein technisches Produkt in den Schatten gestellt werden kann, weil nämlich darin eine tiefe Resonanz von Menschen, die einander entgegenzittern im Hinblick auf das Menschliche, die in Resonanz geraten, in Empathie spürbar wird und dass wir einfach wissen, hier verschränken sich Geschlecht und Generation, hier entsteht etwas ganz Kostbares und hier ist auch Frieden. Also in dem Moment, wo ein Kind zur Welt kommt, sollten alle Waffen schweigen und ich glaube, dass es braucht keine Argumente kriegen zu beenden, es reicht einfach der Blick in einen frisch geborenen Säugling in den Armen der Mutter oder an der Brust der Mutter oder des glücklichen Vaters, der daneben steht. Das heißt, es spricht gar nichts dagegen, dass wir die Technik nutzen, ja, aber dass wir uns selbst technisieren, das ist das große, große Problem. Und wenn wir da wachsam bleiben und merken, dass wir uns wieder zurückerobern müssen, diese Souveränität gegenüber den Maschinen, die wir nicht als Sklaven bedienen, uns nicht einfügen lassen in ihren Rhythmus, dass wir zu Bedienern herabgewürdigt werden, dann wäre viel gewonnen. Ich möchte das nochmal zeigen an der Dialektik von Herr und Knecht bei Hegel und dann bin ich auch schon fertig. Es ist so, dass wir gerne, wenn wir gefragt werden, ob wir Herr oder Knecht sein wollen, natürlich der Herr sein möchten. Der Herr kann befehlen, der Knecht muss gehorchen. Jetzt ist es allerdings so, dass die Abhängigkeit nicht nur seitens des Knechtes besteht, sondern auch der Herr macht sich abhängig von seinem Knecht. Denn das, was er dem Knecht beauftragt, das kann er selber meistens nicht mehr. Das heißt, er ist angewiesen auf jemanden, der es für ihn tut. Und er muss es auch so kommunizieren, dass der Knecht das auch versteht. Und wenn der Knecht so ein bisschen bummelig ist und so, dann entsteht da sozusagen eine Machtumkehr. Das Gleiche gilt jetzt für unsere Geräte. Alles, was wir an die Geräte auslagern, verlernen wir selbst zu tun. Und alles, was wir von ihnen verlangen, erhalten wir nur, wenn wir uns ihnen unterwerfen. Das heißt, über die Interface und über die Nutzung der Technik sind wir nicht nur souverän und zeigen unsere Macht und unsere Herrschaft, sondern wir sind immer auch gezwungen, uns zu unterwerfen. Und insofern ist es vielleicht gar nicht verkehrt, bestimmte Elemente wieder zurückzuverlagern aus dem Bereich der technischen Sphäre, das heißt der Kommunikation, der Produktion, der Kreativität, in den Bereich der Menschlichkeit. Ich möchte das an einem Beispiel noch deutlich machen, nämlich etwa die Differenz von Imagination und Visualisierung. Als ich Kind war, habe ich Science-Fiction-Filme geguckt, da waren Raketen aus Pappmaché gebaut und große Planeten sahen wirklich relativ bescheiden aus und trotzdem war das für mich eine Mond- und Weltraumfahrt. Heute haben wir eine perfekt ausbuchstabierte Visualisierung von Computergrafiken und halten das für ein fotorealistisches Bild, wenn wir außerirdische oder fremde Planeten sehen. Aber was dabei verkümmert, ist unsere Fantasie. Denn das, was wir uns visualisiert wird, müssen wir uns ja selber nicht mehr vorstellen. Und dadurch gewinnt gewissermaßen der Bildüberfall Macht über unsere Seele. Das ist toll und zugleich verlieren wir das Vermögen, uns etwas zu erträumen, das anders ist als das, was wirklich ist. Ich habe jetzt noch mit jemandem aus dem Osten darüber gesprochen, der hat gesagt, die DDR war gerade in ihrer Mangelsituation ein Totalitarismus, der die Fantasie der Menschen beflügelt hat und damit auch immer Freiräume geschaffen hat. Das macht der Wertewesten mit seiner kapitalistischen Demokratur sehr viel besser, weil er nämlich sozusagen den Menschen das Träumen abgewöhnt, indem er sie mit künstlichen Träumen so abfüllt, dass da gar kein Zutrauen mehr in die eigene Fantasie ist. Das wäre für mich ein Beispiel des Rückgewinns des Menschlichen aus dem Bereich der maschinellen Kommunikation und der Bildproduktion zurück in die Sphäre unserer eigenen Seele, unserer eigenen Vermögen. Lasst uns wieder träumen. Das wäre mein Plädoyer. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, ich habe mich nicht ganz vergaloppiert. Der rote Faden ist deutlich geworden. Mein iPhone hat keinen Bauchnabel, weil es eben ein gemachtes und kein geborenes. Ich habe einen Bauchnabel. Und noch als letzten Tipp, ich war mal befreundet mit einer Krankenschwester, die hat immer ausgesprochen intensive Nabelpflege betrieben. Das heißt, sie hat ihren Bauchnabel jeden Morgen mit dem Waschlappen abgeschrubbt. Ich habe gefragt, warum machst du das? Sie wusste, dass sie das im OP, musste sie nämlich immer die Nabel Patienten reinigen, weil da sammelt sich alles Mögliche so drin. Und sie hat dann mal berichtet, was sie da alles drin gefunden hat in dem Bauchnabel. Und insofern hat sie sich ein bisschen geekelt. Ich erzähle das jetzt nur als kleine Anekdote am Rande. Wer also Freude an der Nabelreinigung hat, sei diesmal aufgefordert, diese auch zu pflegen. Wer da bisher noch nicht drüber nachgedacht hat, kann ja mit Rücksicht auf OP-Schwestern mal damit beginnen. Und wer es nur für Blödsinn hält, hat auch verstanden, warum ich es erzählt habe. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Matthias.